Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, mein Nickname ist Distelfliege und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge Nummer 69. Dieses Mal habe ich für euch heute Stricken, Tour de Vlies Training, Spinnen und ein klein wenig urbane Selbstversorgung, Politschwafel und dann allgemeiner Schwafel, anstatt was ich gerade toll finde oder ja. Ich fange gleich mal an mit ein bisschen Housekeeping. Und jetzt kann ich den Monitor wieder ausschalten. Ja, den Monitor muss ich immer anhaben. Das ist, wo man sich selbst dann hört auf den Kopfhörern beim Aufnehmen. Weil wenn die Musik, also diese Anfangsmusik läuft und wenn ich dann keinen Monitor habe, dann ist die Musik, die wird dann nur, wenn der Monitor an ist, wird die Musik runtergeregelt, wenn ich spreche. Und wenn der Monitor aus ist, dann wird die Musik zwar letztendlich auch runtergeregelt, aber ich höre das nicht und dann fange ich an, mit meiner Stimme so laut zu werden, dass ich furchtbar übersteuert bin, weil ich denke, ich muss immer diese Musik übertönen und ich muss es ja eigentlich gar nicht. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall bei allen bedanken für den tollen Austausch zu den Themen der letzten Folge, für die Diskussion und das Feedback. Und es macht einfach Spaß, Teil dieser Podcasting auf Deutsch Community, dieser Klein zu sein. Es gibt ja inzwischen total viele Podcasts auf Deutsch, juhu, und auch viele Folgen, sodass ich in der glücklichen Situation bin, nachher noch eine Folge von Strickspleen zum Beispiel hören zu können, den ich noch nicht gehört habe. Und und ich glaube, was manche vielleicht nicht kennen, ist Rius Labercast. Das ist ein deutschsprachiger Podcast, der sich nicht unbedingt ums Stricken dreht, sondern auch oft so um so queere Themen oder so Geek-Themen, aber eben auch ums Stricken, weil Rio auch strickt und von dem habe ich auch noch eine ungehörte Episode, die ich noch hören kann, haha. Ja, einen Flatter-Dank fürs Flattern, also das ist dieses Mikro-Spendensystem, wo man den ErschafferInnen von Internet-Content so kleine finanzielle Aufmerksamkeiten zuteil werden lassen kann. Genau, also Flatter-Dank geht diesmal an Gudrun und Zimt2Zicke, also Zimt2Zicke. Und das sind zumindest die beiden, die mir namentlich dort in der Übersicht angezeigt worden sind. Und an die mir eventuell auch noch anonym was geflattert haben, auch Dankeschön. Das war's auch schon vom Housekeeping und ich komme zum Stricken. Ich bin gerade hier am Fersenwand Maschen aufnehmen. Das ist echt total das Fummelige. Ich glaube, ich mache doch keinen Knötchenrand mehr. Ich finde ja diese Randmaschen, da komme ich doch besser zurecht mit als mit dem Knötchenrand. Und jetzt habe ich gar nicht mitgezählt, wie viel Maschen ich hier aufgenommen habe. Aber es sind nicht so viele. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fersenkäppchenmaschen habe ich 2, 4, 6, 8, 10, also 5 und 12 sind 17 und ich muss dann runter auf 15. Das ist also so der kleinste Spickel der Welt. Na, dann mache ich jetzt noch eine Masche zwischen Fersenwand und Oberfuß auf und dann habe ich noch eine Masche mehr auf der Nadel und ich glaube, dann muss ich nur noch 3 drei Maschen vom Spickel abnehmen und dann hat sich die Sache schon erledigt. Ah, schon toll. Ja, ich stricke gerade die Opal-Stinos von der Opal-Schafpatenwolle, die ich von der Monika gekriegt habe. Und ja, die lagen jetzt eine Weile rum, weil ich meinen Ribby-Cardi fertig gestrickt habe und jetzt sind sie wieder in der Rotation. Ja, da habe ich jetzt gerade die zweite Ferse gestrickt und bin jetzt gerade beim Auffassen halt der Fersenwandmaschen. Und wie schon anklang, ich habe meinen Ribby-Cardi fertig gestrickt. Und jetzt ist er auch, also er passt wunderbar. Ich bin begeistert. Ich habe diesen in Teilen gestrickt, also Rückenteil, Vorderteil und Vorderteil. Und dann die Ärmel nochmal separat. Und auch die Ärmel habe ich flach gestrickt und später die Ärmelnähte geschlossen und dann alles zusammengenäht. Also eigentlich gar nichts in der Runde gestrickt. Und das soll eben besser sein wegen dem, wie soll ich sagen, also es ist angeblich wegen der Passform besser, weil es dann halt durch die Nähte mehr Stand hat oder mehr Struktur oder nicht so ausleiert einfach das Kleidungsstück. Ja, für mich bedeutete das eben auch, dass ich bis alles zusammengenäht war, auch nicht gucken konnte, ob er mir passt und wie die Passform so ist. Als er zusammengenäht war und ich ihn anprobiert habe, da war ich dann wirklich begeistert, wie der passt und ich bin echt total hin und weg und ich habe mich dann für den Fold-over-Collar, also wie sollte man dazu auf Deutsch sagen? Ja, diesen Hängekragen habe ich mich entschieden, den zu stricken. Und dann habe ich den gestrickt und der steht aber ein bisschen mehr als mir lieb ist. Vielleicht muss ich den ganzen Pulli nochmal ins Wasser nochmal wässern, dass sich auch das Kragengarn entspannt. Aber ja, eigentlich weiß ich nicht, ich habe ja schon die Einzelteile vor dem Zusammennähen geblockt, also gewässert und dann liegend trocknen gelassen, damit sich das Maschenbild ausgleicht und dass sich dann alles gleichmäßiger zusammennähen lässt. Ja, und jetzt habe ich eigentlich keinen Bock, das ganze Ding nochmal zu blocken. Was noch fehlt, ist der Reißverschluss. Also da ist irgendwie so ein sogenannter Two-Way-Zipper vorgesehen. Das ist ein Reißverschluss mit zwei Schiebern, wo den man sowohl von oben als auch von unten nach oben aufmachen kann. Und ich finde es eigentlich ganz schick, wenn man sozusagen die Strickjacke unten auch so ein bisschen aufhängen lassen kann, wie das ja, ich glaube, im amerikanischen Raum öfter so ist. Bei uns habe ich das noch nicht gesehen, dass Strickjacken sozusagen oben mit den obersten Knöpfen geschlossen werden und dann unten so offen getragen werden. Sieht aber ganz gut aus. Und ja, deswegen habe ich schon Bock auf so einen Two-Way-Zipper. Und den muss ich mir noch besorgen. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich den finde. Aber ich würde den ja schon gerne vor Ort in Berlin irgendwo kaufen. Und das ist ja eine große Stadt. Und ich denke, da wird es schon irgendwo so einen Two-Way-Zipper geben. Ja, das wird auf jeden Fall auch deswegen ein Lieblingsstück, habe ich festgestellt, weil vor einer Weile war es ja noch ein bisschen kühler und ich saß hier abends im dünnen Hemd und dann wurde mir schon ein bisschen kühl und dann habe ich mir den Pulli trotz der unvernähten Fäden und allem und ohne Reißverschluss habe ich mir schon angezogen und wollte den dann wirklich kaum noch ausziehen. So angegossen sitzt er und so gemütlich ist er. Also wirklich toll, der Ribby Cardi. Finde ich super. Das Einzige, was ich vielleicht noch daran an Bedenken hege, ist, dass er halt die Ärmel sitzen wirklich so passend, dass ich nicht weiß, wie dick die Pullover sein dürfen, die ich darunter trage. Also wenn das nur so ein Cardigan ist, den man über ganz, ganz dünne Pullis anziehen kann, dann weiß ich es nicht, aber vielleicht leiert er ja auch noch ein bisschen aus. Das Garn, aus dem die Ärmel, die sind ja also nur reines Rippenmuster und deswegen ziehen die sich halt einfach zusammen und schmiegen sich an. Und das Garn ist auch sehr elastisch, woraus ich das Ärmel, die Ärmel gestrickt habe und dadurch schmiegen die sich noch mehr der Körperform an. Also man kriegt da schon noch was drunter angezogen. Aber dann ist halt das Ärmel, die Ärmel schlabbern da nicht so. Also die Ärmel muss man dann schon rüberziehen, aktiv über das, was man drunter trägt. Ja, das war der Ribby Cardi. Dann die Opal Stinos. Da hatte ich mir noch was aufgeschrieben, was ich nicht erwähnt hatte, nämlich ich habe ja eine Käppchenferse gestrickt, so eine deutsche. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich explizit eine deutsche Ferse ist, aber ich glaube, ist auch irgendwie im englischsprachigen Raum so als German Heel bekannt. Und ich habe das so, da weil ich halt hauptsächlich Anleitungen aus den USA stricke, da werden dann immer diese sogenannten Herzchenfersen gestrickt. Dann habe ich noch ein Buch von Stefanie van der Linden, Socken aus aller Welt, und da werden auch entweder Bumerangferse oder Herzchenferse gestrickt. Und ich weiß noch, dass ich die ersten Stinos, die ich so versucht habe, dass die eben mit so einer kostenlosen Anleitung von Codes gestrickt waren, glaube ich, oder halt so, die man so im Internet von irgendeinem deutschen Sockengarnhersteller runterladen kann. Und die hatten dann halt so diese typische Käppchenferse und ich hatte total Bock, wieder so Fersenkäppchen, so eine Käppchenferse zu stricken. Und dann musste ich erst mal nachgucken, wie das überhaupt noch geht. Hatte ich kaum noch in Erinnerung. Ja, und die jetzt habe ich zwei hoffentlich gleiche Fersenkäppchen gestrickt. Wenn ich so gucke, sieht ganz okay gleichmäßig aus. Ja, und jetzt bin ich mit den Fersenwänden fertig und kann den Fuß stricken. Ja, weil ich weiß nicht, wegen Fersenform. Also, ich kann diese Herzchenferse eigentlich schon fast auswendig, weil die wirklich in fast jeder Anleitung so verwendet wird. Dann gibt es, was ich auch gut finde, ist diese Bumerangferse mit diesen Doppelmaschen. Was ich auch sehr begeisternd fand, ist das Sweet Tomato Heel von Cat Bawdy. Aber also die einzigen zwei, die ich tatsächlich auswendig können würde, sind die Herzchenferse und die Bumerangferse und die anderen Fersen, dazu müsste ich wirklich die Anleitung gucken. Lustigerweise, wie wir dann in der Wollust waren, als wir die letzte Folge der urbanen Spinnstube, wo ich dann das Podcasterinnen-Treffen hatte, oder die Ehre hatte, es in meinem Podcast vorkommen lassen zu können. Und da waren wir in der Wollust und da habe ich ja dann festgestellt, dass Birgit eine Sockenparade da hat, also dass sie fing wie wild Sockenmuster zu designern und sie sagte auch zu mir, dass sie früher keine Socken stricken leiden konnte und seit sie dieses Sweet Tomato Heel von Cat Bawdy kennt, ist sie wie wild am Sockenstricken und macht halt ganz viele verschiedene Oberfußmuster und so und ja, das fand ich sehr lustig. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sie das schon. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob Birgit die schon bei Ravelry hochgeladen hat, ihre Sockendesigns. In ihrem Wollgeschäft schlägt es sich auf jeden Fall schon nieder. Ja, dann habe ich angefangen, Vanida Socken aus Sock Innovation, dem Superbuch von Cookie A. Ich will ja dieses Buch Sock Innovation grundsätzlich mal durchstricken von vorne bis hinten. Und ich habe auch schon einiges gestrickt. Müsste ich mal gerade gucken bei Ravelry. In meinen Projekten, weil ich habe Cookie Socks, habe ich einen extra Projektreiter und da habe ich aus dem Buch schon 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe von ihr die Monkeys natürlich gestrickt, als es das Muster noch kostenlos gab und die Hedera, als es das noch kostenlos gab und die Pomatumus. Und aus dem Sock Innovation stricke ich jetzt mein viertes Paar, haha. Also, mein mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ich hätte natürlich Bock, schneller und mehr Cookie-A-Socken zu stricken. Aber so schnell geht das halt bei mir auch wieder nicht mit dem Stricken. Und jetzt habe ich, wie gesagt, das nächste angefangen, die Vanida-Socken. Das sind Socken, die so eine Art Flechte, die sehen aus, als wären sie so mit Bändern, als würden Bänder kreuzweise um den Fuß geflochten sein. Und es ist eigentlich ein Lace-Muster, also das Muster wird erzeugt durch Umschläge und Zusammenstricken. Und es ist ein sehr schönes, einfaches, karoartiges Muster, sehr schön mit dem Garn von Nicole, die auf Ravelry Estrella Polar ist, und Nicole C. Mendes. Und da habe ich ja diese Sockenwolle Mitternachtswelten geschenkt gekriegt und die macht sich wirklich sehr gut als in diesem Cookie A Sockenmuster. Sie mustert schon sehr leicht und dezent, aber es ist halt so, dass die Farben, das sind alles so dunkle Lila und Blauschwarztöne, die sich sehr gut miteinander harmonieren und deswegen gar nicht stören, wenn man damit Mustersocken strickt. Also sie sind sehr, sehr mustertauglich, muss ich sagen. Und bei denen habe ich heute auch den Heel Turn gemacht, also die Fersenrundung. Und dann habe ich die Fersenwände auch schon aufgenommen. Und bin jetzt sozusagen ganz kurz hinter der ersten Ferse der ersten Socke. Ja, und außer diesen zwei Paar Socken habe ich gerade nicht kein Strickprojekt im Moment, außer halt noch dieses Yarnbombing in Spee, was ich aus einem handgesponnenen Garn mache. Und das ist, liegt aber wieder schon wieder seit Monaten rum und da geht gerade gar nichts dran weiter. Ja, also wieder zurück zu Socken, nachdem ich den Ribby fertig gestrickt habe und mein Projekt für 2013, also diesen ja, Pulli aus dem handgesponnenen Farbverlaufsgarn, das habe ich noch immer nicht angefangen und so langsam ist es ja auch schon Sommer und bald ist ja auch schon Mittsommer. Und ich hoffe, ich krieg das, krieg mein Vorhaben für 2013 überhaupt noch umgesetzt dieses Jahr. Naja, aber wenn nicht, dann halt nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Großprojekt geschafft. Das muss man mir lassen. Ja, dann kommen wir zum Spinnen. Und zwar geht das Spinnsegment wie immer los mit dem Tour de Vlies Training. Also diese Woche ist unsere Aufgabe im Tour de Vlies Training, was ich bei der letzten Folge völlig vergessen habe einzubauen, unsere Fasern vorzubereiten für die Tour de Vlies zum Verspinnen. Tini hat ja in der Gruppe Podcasting auf Deutsch immer so ich glaube samstags geht das immer los. dass es eine neue Aufgabe gibt und Tini ist in den Urlaub gefahren und hat vorher noch zwei Aufgaben. Für die vergangene Woche war die Aufgabe, na, wo ist es denn? Da war die Aufgabe, UFOs zu beenden. Und die kommende Woche, also ab dem 15.06., das war gestern, geht es aufs Trainingsende zu und da ist die Aufgabe, bereitet eure Fasern vor, auflockern, kardieren, in kleine Portionen teilen, so wie zum Beispiel Susanne das macht mit ihren Fasern. Ja, ich habe mir diese Aufgabe schon zu Herzen genommen und ich habe angefangen, meine Rohwolle, die ich verspinnen will, zu kardieren. Und erstmal muss ich die verzupfen, weil da noch so viel Einstreu drin ist und Stroh. Und ich fürchte, dieses Aufbereiten der Rohwolle und das wird noch viel mehr Arbeit sein, als ich mir gedacht habe, weil das gestaltet sich mehr oder weniger so: für ein kardiertes Bett zupfe ich eine halbe Stunde Streu raus und dann kardiere ich das 5 Minuten und dann wird wieder eine halbe Stunde verzupft und dann wieder 5 Minuten kardiert. Und ich habe es in den letzten Tagen geschafft, 4 größere Beds zu machen aus meiner Tierpark-Rohwolle vom Schaf Rouge de Roussillon. Und die wird dann so ein bisschen zusammengemischt mit gefärbten Locken vom pommerschen Landschaf. Aber selbst wenn ich mich diese Woche jetzt noch ranhalte mit dem Zupfen, Zupfen macht nicht so sonderlich viel Spaß, fürchte ich, ich muss diese Rohwoll-Spinnaufgabe, also da muss ich auch was von der Faservorbereitung mit als Tour de Vlies-Leistung mit reinnehmen. Also ich muss praktisch verspinnen, was ich schon vorbereitet habe. Und wenn ich es schaffen sollte, mich vor Tour de Vlies-Ende durchzuspinnen, dann muss ich eben während der Tour weiter Faser vorbereiten. Aber ich werde mal sehen, was ich noch schaffe bis zum Anfang. Ich habe jetzt gar nicht auswendig geguckt, wann die Tour de Vlies beginnt, aber das ist jetzt wirklich am 29.06. Also wir haben jetzt noch die Woche und dann gibt es nächste Woche noch eine Aufgabe. Ich würde sagen, da, 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 da. Ja, das macht ja Tini, also wenn sie dann aus dem Urlaub wieder zurückkommt, dann werden wir schon die Aufgabe kriegen. Und ich hoffe, ihr seid gut alle dabei, wenn ihr bei der Tour de Vlies mitmachen wollt. In der Gruppe Podcasting auf Deutsch gibt es den Thread Tour de Vlies Training 2013. Es gibt im Tour de Vlies Gruppenforum ein Team Yeti-Thread, wo ihr euch melden müsst, wenn ihr beim Team sozusagen offiziell mitspinnen wollt. Es gibt auch wieder einen entsprechenden Team-Ravatar, der glaube ich von Swani war. Auf jeden Fall hat sie den wieder zur Verfügung gestellt. Genau, von Swani war der. Und genau, und das gibt auch wahrscheinlich wieder ganz viele tolle Preise zu gewinnen. Also um an diesen Preisverlosungen und so weiter teilzunehmen, muss man sich wahrscheinlich in den englischsprachigen Threads der Tour de Vlies 2013 Group auf Ravelry, da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen und eben auf jeden Fall auch Fotos von seinem Fortschritt posten. Ich glaube, ich mache in Podcasting auf Deutsch noch ein Thema auf, wo man dann alle Links findet zu den entsprechenden, zu der Tour de Vlies Hauptgruppe, zu den entsprechenden Regeln zum Nachlesen, zu unserem Team-Thread, wo man sich anmelden kann, also damit alles so an einer Stelle ist und ihr euch besser zurechtfindet. Ja, das wäre dann noch Habe ich jedenfalls erstmal vollmundig versprochen. Ich hoffe, ich werde es auch schaffen. Und dann sind wir mit dem Tour de Vlies Training zu Ende und kommen zum normalen Spinnen. Ja, dass ich halt gerade viel Wolle zupfe und vor- und kardiere, das habe ich ja gerade schon erzählt. Und ich habe festgestellt, bei den ganz verstreuten und verstrohten Wollen, wo ich wirklich mich zu Tode zupfe, wäre es mal besser, die Wolle zu kämmen, weil beim Kämmen gehen diese Rückstände eigentlich komplett raus. Und deswegen habe ich mal probiert, diese Wolle zu kämmen. Und zu diesem Zweck hatte ich mir mal in irgendeinem Supermarkt, ich glaube, das war bei Kaufland, zwei Zwiebelhalter gekauft. Und das sind auch so einfach, ja, wie Kämme mit Metallzinken. Und die soll man wahrscheinlich benutzen, um Zwiebeln festzuhalten, während man sie schneidet. Also, dass man die Metallzinken in die Zwiebel schlägt und sie damit am Tisch festhält, damit die Finger nicht nach Zwiebel riechen. Keine Ahnung, wie man Zwiebelhalter benutzt. Ich habe mir zwei dieser Zwiebelhalter benutzt, um sie als Wollkämme zu verwenden, und dann habe ich mir ein YouTube-Video vom Wollkämmen angeguckt und habe dann mit Zwiebelhaltern die Wolle gekämmt. Ja, Ergebnis: Es funktioniert, es macht auch Spaß. Und der Nachteil ist halt, dass, also die Rückstände gehen auch komplett raus. Der Nachteil ist halt, dass diese ganzen kurzen Fasern samt dem Dreck, dass da halt ziemlich viel abfällt. Also ja, es entsteht sehr viel Faserabfall. Und deswegen kämme ich nur die ganz schlimm verstrohten Teile und alles andere zupfig. Und das, was ich dann gekämmt habe, mache ich dann auch nicht zu einem Kammzug, sondern ich schmeiße es zusammen mit dem Gezupften auf die Kardiermaschine und kardiere das zu Bets. Ich glaube, mit den Zwiebelhaltern kann man keine Kammzüge fabrizieren, weil die zu labil sind. Also die Zinken sind jetzt nicht so wahnsinnig stabil. Aber irgendwie habe ich schon Bock gekriegt auf Wollkämme durch diese Zwiebelhalter, muss ich schon sagen. Ja, ansonsten, was spinne ich noch? Ich habe mein Fiberspace Merino Nylon Kammzug fertig gesponnen und habe das auch schon ja, Bällchen gewickelt von der Spindel runter, und jetzt liegen da die drei Singles als feste Bälle rum, und ich muss die jetzt noch mal zu Zwirnbällen umwickeln und dann zwirnen. Und weil ich aber jetzt gar nicht ohne Spinnprojekt dastehen möchte, falls ich zum Beispiel auf irgendeinem langweiligen Treffen sitze, wo ich nebenher spinnen will, oder falls sich sonst so die Gelegenheit ergibt, habe ich einen wunderschönen Kammzug von Dibadu, Blue-Faced Lester und Tusa Seide. Und die Grundfaser war eben so ein cremefarbenes, ich glaube, das war dieses Oatmeal Blue-Faced Lester, was die Farben halt ganz besonders schön annimmt. Ja, und diesen Kammzug, der hat echt, oh, so schöne Farben, dass es richtig Spaß macht, den zu verspinnen. Und den würde ich ja gerne in Ketten zwirnen. Also ich spinne den sehr, sehr dünn, und wenn ich den dann dreifach Ketten gezwirnt habe, dann wird es so ein eher dünnes Fingering Weight vielleicht, also so eine, ja, eher dünne Sockenwollstärke werden, denke ich mal. Lasse ich mich überraschen, ich spinne das Zeug jetzt einfach so, wie es werden möchte, und gucke sonst nicht so da drauf. Ich fürchte, jetzt habe ich schon Spickel so lange abgenommen, dass ich schon weniger habe, als ich sollte. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Nee, jetzt ist genau die letzte Abnahme gerade passiert. Sehr gut. Ja. Und Was ich mal manchmal merke beim Spindelspinnen, gerade im Sitzen, ist, dass wenn ich die Arme dann immer so vor meinem Körper bewege, dass ich davon leichte Rückenschmerzen kriege. Und das liegt, glaube ich, einfach dran, dass ich die Spindel, ja, dass ich die Arme dann so irgendwie vor den Körper halten muss, weil ich auf einer Sitzfläche sitze und die Spindel wirklich nicht direkt vor mir runter kann und ich sie halt so ein bisschen an die Seite raushalten muss. Und deswegen muss ich hin und wieder halt Spinnpausen machen. Im Stehen zu spinnen wäre wahrscheinlich dann ergonomischer für mich. Ich bin dafür aber zu faul. Und anlässlich dessen wollte ich euch ein Video empfehlen, und zwar hat Shanti Manu, die Königin der deutschsprachigen Spinntutorials auf YouTube, hat neulich ein Video raufgeladen, das nennt sich Entspannt Spinnen mit der Handspindel, und das ist ein Tutorial, wie man rückenschonend und armschonend und vor allem schulterschonend mit der Handspindel spinnt. Und da geht's halt vor allem darum, dass viele, die mit Spindeln spinnen, immer höher und höher mit den Händen gehen, bis sie die Hände halt weit über Kopf halten. Und dass das halt stark die Schultern belastet. Und das habe ich auch schon gelesen bei, ich glaube, bei Abby Frankemont. Und Abby hat halt empfohlen, dass man die Hände nicht über die Ellenbögen anheben soll, am besten also sozusagen die Hände sind ja sowieso am besten im rechten Winkel, sind die Ellenbogen nur abgewinkelt und dann hält man die Hände auch nicht am besten über Brusthöhe. Und das erfordert ja, bestimmte Spinntechniken, die habe ich mir auch inzwischen angeeignet. Von daher habe ich auch nicht so dieses Problem mit den Schultern. Ich habe halt wirklich dann eher das Problem, wenn ich die Hände nicht hochhebe, habe ich sie halt trotzdem vor dem Körper und das geht dann irgendwie so dann in den oberen Rücken, dann genau zwischen den Schulterblättern, da haut's dann rein. Also wenn ihr auch so Ergonomie-Interesse habt, dann guckt euch mal das Shanti Manu-Video an auf YouTube und es nennt sich Entspannt Spinnen mit der Handspindel und ich setze einen Link in die Shownotes. Und dann habe ich noch was zum Spinnen, nämlich eine Empfehlung für Fasern bzw. Garn. Ich habe das so selbst noch nicht ausprobiert. Also ich habe noch nie dieses Garn verstrickt oder die Fasern versponnen. Ich habe aber in dem Podcasting auf Deutsch Forum hat sich Jan versus Zombies gemeldet. Das ist eine Handfärberin, die deutschsprachig ist, aber in Australien lebt und die färbt zum Beispiel so Merino-Fasern, australische. Und die bezieht sie quasi direkt, also ihre Garne aus einer kleinen Fibermill und die Fasern auch. Und die sind praktisch von einer Farben, die sie auch kennt und wo sie sozusagen zurückverfolgen kann, dass die ihr haben ihr versichert, dass sie kein Mulesing betreiben. Und wenn man dann sozusagen eine Mulesing-freie Austral-Merino-Wolle haben möchte, dann kann man die bei Yarn vs. Zombies bekommen. Und da muss man halt dann, glaube ich, mit 3 Wochen Lieferzeit rechnen, weil die eben in Australien ist. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass das gar nicht so viel Porto kostet. Also eigentlich kaum mehr als inländisches Porto. Könntet ihr mal checken. So. Ja. Ich komme dann zu meinem nächsten Segment und zwar urbane Selbstversorgung. Die wird heute ultra kurz. Und ich habe euch da einen kleinen Tipp für die Leute, die selber Marmelade kochen. So, und jetzt habe ich den Bookmark wieder zugemacht, glaube ich. Da, 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 da. Der Tipp kommt eigentlich nicht direkt von mir, sondern von Ingrids Strickpraxis, so ein richtig schönes Blog, das wahrscheinlich die meisten auch kennen. So, Ingrid Strickpraxis hat schon eine Weile her, nämlich im März, einen Blog-Eintrag veröffentlicht, tolle Labels einfach und kostenlos erstellen. Und Ingrid kocht gerne Marmeladen und dann kann man da wirklich super schicke Marmeladenlabels erstellen mit dem Labelizer. Oder wie heißt sie? Genau, Jam Labelizer. Und das heißt auf Deutsch der Marmeladenetikettierer. Es gibt zwei kostenlose Designs. Und man gibt da praktisch in ein Formular seinen Text ein, der auf dem Glas stehen soll. Und dann kann man das Label ausdrucken. Und was auch super ist, der Tipp von Ingrid, man klebt die Etiketten mit Milch aufs Glas. Das hält, ist total biologisch und es klebt fest. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe das Foto gesehen bei Ingrid und das sieht wirklich spitzenmäßig aus. Genau, und der Blog von Ingrid wird selbstverständlich auch in den Shownotes verlinkt. Also der Blogeintrag zum Labelizer. Ja, dann kommen wir zum Politschwafel. Ja, ich habe mich in der letzten Woche ganz viel beschäftigt mit dem Thema, ja, Körperakzeptanz und Dicksein und feministische Fett-Empowerment oder wie sich das alle, nee, Fett-Positivity, weil es gab ganz viele Artikel in der feministischen Blogosphäre und bei Twitter gab es eine Diskussion und einen Hashtag namens Wagnis. Ja, dieser Hashtag kam auch schon wieder in die Medien rein. Also irgendwie hat, glaube ich, der Stern dann einen Artikel dazu geschrieben. Und der Hashtag Wagnis wurde dann aus einer ähnlichen Ecke wie der Hashtag Aufschrei damals initiiert und es ging darum, oder es wurde praktisch auch wieder eine Aktion ausgerufen, und zwar sollte man seine Personenwaage aussetzen in die freie Wildbahn und das davon ein Foto machen und dann halt einen Blog-Eintrag schreiben, wie man in Zukunft eben ohne die Waage lebt und leben möchte und ohne sich von den Zahlen auf der Waage schlechte Laune machen zu lassen. Ja, auf diese Aktion haben sich vier Bloggerinnen abgesprochen und haben sozusagen gleichzeitig ihre Waagen ausgesetzt und Blogartikel geschrieben. Und an dieser, ja, Aktion gab es dann auch erstmal Kritik aus feministischen Reihen, weil halt die Bloggerinnen, die sich da verabredet haben, waren eigentlich kaum von dicken Diskriminierungen betroffen, sondern die waren halt alle, also sind halt mehr oder weniger normalgewichtig, wie das halt so doof genannt wird, aber sind halt wie die meisten Frauen einfach von diesen komischen Körperdiktaten betroffen und haben sich halt dann damit halt auseinandergesetzt, wie eben normalgewichtige Frauen, die halt irgendwie auch von den Körperdiktaten betroffen sind, aber in ihrem Leben halt noch nicht so gezwungen waren, sich mit tatsächlicher Dickendiskriminierung auseinanderzusetzen. Und deswegen fehlte halt auch, dass sie irgendwie auch nur die ganzen anderen, die dieses Jahr so wahnsinnig gute Texte über ja, Fat Positive und ja, Empowerment für dicke Menschen geschrieben hatten und haben halt so, ja, es wirkte dann so, ja, jetzt komme ich und habe das Rad neu erfunden. Da haben sich einige drüber geärgert. Und, aber es ist natürlich schon so gewesen, dass durch diese Twitter-Aktion und die Diskussion ist dann wirklich eine große Flut an Texten entstanden, wo dann auch, fand ich, sehr viele inspirierende Punkte drin vorgekommen sind. Und ich habe dann anhand dessen auch noch mal einiges dazugelernt. Und da wir halt in der Podcasting-Szene uns neulich auch so ganz viel über Dicksein und Körperbilder und Abnehmen und so unterhalten haben, dachte ich, ich bringe das jetzt hier auch noch mal rein, weil sich meine Meinung oder mein Bewusstsein durch die Aktion schon irgendwo erweitert hat, so würde ich sagen. Und ich heute auch dann wieder ein bisschen anders denke als noch vor einer Woche vielleicht. So, es ist jetzt ein wunderschöner Morgen, Montagmorgen. Ich habe immer noch frei. Und ich dachte, ich mache den zweiten Teil von dem Thema jetzt nochmal. Den habe ich gestern eigentlich schon aufgenommen, aber damit war ich jetzt nicht so 100 pro zufrieden. So, Strickerei. Strickerei nehmen. Ja. Ich habe mir einiges aufgeschrieben und dachte, ich mache hier dann so ein perfektes Referat und so und habe mir jetzt aber doch vorgenommen, ich erzähle einfach so ein bisschen frei runter, was mir einfällt, weil es doch mir nicht so richtig gelingen mag mit diesem Referat. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich für so dicken Aktivismus und Fat Positive einfach zu wenig, ja, Expertin bin und die Debatten einfach im deutschsprachigen Raum zu neu sind, als dass ich da drin mich so richtig auskennen würde. Und deswegen muss ich jetzt auch nicht die große Expertin dafür geben, sondern ich merke gerade anhand dieser Wagnis-Diskussion und den Einwänden der Fat-Positive-Aktivistinnen, dass ich schon noch ziemlich viele so, ja, Falschannahmen vertreten habe oder in meinem Kopf habe. Und die Hauptannahme, würde ich sagen, ist, dass man vorher gesagt hat, ja, ich lehne diese Dünn-Norm ab. Hauptsache, es überschreitet nicht ein Maß, wo es ungesund wird. Und da würden mir wahrscheinlich total viele Menschen zustimmen, ja. So ein bisschen Übergewicht ist ja schon noch okay, weil das ist ja sogar noch gesund oder es ist halt so, aber ab dem und dem Maß wird es dann eben ungesund. Und es gibt Stimmen oder Diskussionsbeiträge, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin und kann das jetzt nicht verifizieren, aber es gibt eben auch Beiträge, die sagen, das ist auch eigentlich Quatsch. Und es gibt diesen Ansatz Health at every size. Und das heißt auf Deutsch eben gesund bei jeder Körpergröße. Und Size meint dabei auch die Größe, die sich in die Breite erstreckt und nicht nur die, die sich in die Höhe erstreckt. Und ich kann da ja nur mit meinem sozusagen Menschenverstand rangehen und das, was die Health at every size Leute sagen, macht für mich total Sinn. Und passt auch eigentlich zu dem zusammen, was ich bis jetzt so gelernt habe. Aha, ein bisschen stricken nebenbei vielleicht. Es gibt so einen TED-Talk auf Englisch. Und dieser TED-Talk ist betitelt mit Why It's Okay to Be Fat, also warum es okay ist, dick zu sein. Und die Sprecherin, deren Namen ich jetzt gerade leider nicht hier hingeschrieben habe, argumentiert eben so, dass Statistiken sagen, dass von Menschen, die dick sind, 95%, wenn sie abnehmen, ihr altes Gewicht wieder zurückbekommen. Und 95% ist einfach eine tierisch hohe Zahl. Und wenn so viele Leute irgendwann letztendlich wieder auf ihrem alten Gewicht ankommen, die versuchen weniger zu wiegen, dann stellt es eigentlich dieses Diätmachen in Frage, weil wenn sowieso so viele Menschen es nicht schaffen, ihr neues Gewicht sozusagen zu halten, warum, was ist denn dann eigentlich von Diätmacherei überhaupt zu halten? Oder gibt es nicht für manche Menschen einfach ein Gewicht, was zu ihnen einfach dazugehört und was gegen das sich anzukämpfen nicht auszahlt. Und die zweite Sache ist, dass sie gesagt hat, Gesundheit hängt nicht mit dem Gewicht zusammen, sondern es hängt von verschiedenen Faktoren ab und das ist sowas wie nicht rauchen und trinken, genug Schlaf, ja, genug Obst und Gemüse essen, also genug gute Lebensmittel, würde Michael Pollan sagen. Und regelmäßige Bewegung machen. Ja, also eigentlich das, was, denke ich, sehr im landläufigen Sinne als gesundes Leben gilt. Und das soll halt auch einfach für dicke Menschen genauso gelten wie für dünne Menschen und dicke Menschen, die eben gesund leben und dabei eben dick bleiben, haben nicht nur genauso gute Werte wie dünne Menschen, also sowas so Cholesterin und den ganzen Kram angeht oder so, sondern sie haben zum Teil auch bessere Überlebenschancen bei schweren Krankheiten. Und sie vergleicht hier dann nicht zum Beispiel dicke Diabetiker mit dünnen Nicht-Diabetikern, sondern dicke und dünne Diabetiker, also damit es ja auch fair bleibt, oder sie vergleicht dicke und dünne Krebspatienten und so weiter. Und wenn man das so macht, dann kommt halt irgendwie raus, dass dicke Menschen, die gesund leben und sich bewegen, im Prinzip ja genauso gesund sind wie dünne Menschen in der gleichen Situation. Und ja, das nennt sich dann Health at Every Size. Und das finde ich total, ja, einleuchtend. Und ich will jetzt niemanden, oder keine Person, die jetzt wahnsinnig viel abnehmen möchte oder das gelingt, ich winke mal rüber zu Maddie, ausreden, dass es Sinn macht, sondern ich denke, wenn es klappt und die Person sich wahnsinnig wohlfühlt mit ihrem neuen Körpergewicht, dann finde ich das natürlich klasse und unterstützenswert, aber ich würde es dann wirklich genauso klasse und unterstützenswert finden, wenn jemand einfach gesünder lebt, ohne abnehmen zu wollen, also egal wie dick die Person ist. Und die Muskulatur hat mir auch eine dicke Freundin erzählt, die wächst ja auch mit, also mit dem Körpergewicht zum Beispiel, das halt heißt ja, das Gewicht geht tierisch auf die Knie, aber die Muskeln wachsen in den Beinen, die wachsen ja auch und die stützen ja auch dann die Knie. Und das Normalgewicht in Anführungszeichen kein Garant ist für gesunde Knie, dafür steht ja schon meine Person. Also ich kann ja ganz viele Sportarten nicht machen und laufen kann ich tatsächlich auch nur mit unter ganz großem Vorbehalt, weil meine Knie einfach, ich würde sagen, erblich bedingt, verschleißbedingt und unfallbedingt nicht die besten sind. Und das ist untertrieben. Also meine Knie sehen auf so einem Röntgenbild aus wie die von einer 65-Jährigen. Also was da so für Verknöcherungen schon sich gebildet haben. Ja, das ist schon sehr bizarr. Oder auf dem Bericht zum Röntgenbild stand dann tatsächlich das Wort bizarre Osteopyten oder so. Und das nennt sich, glaube ich, bizarre, auf Deutsch würde das heißen, Osteopyten sind, glaube ich, dann so Knochenwuchs, so Verknöcherungswuchs bei Arthrose, kriegt man das, wenn halt die Gelenke verschleißen und dann So überall so komische Knochenfortsätze wachsen. Tja. Ja, und solche Knie kriegt Mensch auch gut ohne über. Naja, ich will jetzt. Eigentlich möchte ich aufhören, das Wort Übergewicht zu benutzen, weil das halt immer unterstellt, dass dieses Gewicht nicht okay ist und über dem, was erlaubt ist, was ja auch diesem tollen, gesund bei jeder Größe Konzept widerspricht. Ja, und dieses Gesundheit bei jeder Größe, das erfordert mich halt auch irgendwie raus. Ja, die gängigen bisherigen Gesundheitsweisheiten, die mir so beigebracht worden sind, auch mal über Bord zu werfen und das, was gesund und sportlich ist, einfach viel gedanklich viel mehr auszudehnen. Und dann fällt mir halt auch wieder der Blog von Mirtana ein, die da auch mehrere Texte dazu geschrieben hat und wo ich zum Beispiel auch gelesen habe, dass Mirtana ein super sportlicher Mensch ist und schwimmt wie die Weltmeisterin und so. Susanne vom Handgemacht Podcast sagt ja auch, dass sie mehr Gewicht hat als die Norm und sie hat aber auch an anderer Stelle erzählt, dass sie zum Beispiel läuft und ich glaube, sie hat auch dieses Couch to 5K-Programm gemacht, wo man dann 5 Kilometer läuft und Yoga macht und so. Und ich, wenn ich so mich einfach umgucke im Netz und in meinem Bekanntenkreis, gibt es genug Menschen, die dick sind und total fit und stark, so von daher. Und es gibt auch genug Menschen, die schlank sind und trotzdem Krankheiten und Zipperleins haben. Und ja, da möchte ich einfach, dass das auseinandergekoppelt wird, dass nicht immer der, ja, der Sündenbock für alles, alle Krankheiten das Fett ist und dass halt dicke Menschen nicht immer ausgesperrt werden von Gesundheits- und Sportgesprächen. Und was halt echt ein Ideal wäre, wäre, wenn sich Menschen unabhängig von ihrem Gewicht einfach entspannt und mit Spaß über so Sachen wie Sport und gesundes Essen unterhalten können, ohne dass die Dicken immer Angst haben müssen, dass sie dumm angeguckt werden und ihnen Schuldgefühle gemacht werden wegen ihrem Gewicht. Ja, ich glaube, das war auch schon so ein bisschen das Politschwafel. Und jetzt komme ich zum allgemeinen Schwafel, Querstrich, was ich gerade toll finde. Ja, dass ich nämlich so viele Blogs gelesen habe bei dem schönen Wetter und so viele feministische Texte gewälzt habe, das hat auch einen Grund, nämlich ich bin am Freitag beim Laufen übel umgeknickt. Da bin ich dann auf meinen Außenfuß gelandet und bin so ganz, ganz blöd auf einmal mit meinem ganzen Gewicht auf die Seite des Fußes gelandet, anstatt auf meiner Fußsohle. Und das tat schon ziemlich weh und es scheint mir eine fette Knöchelzerrung zu sein. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass nichts gerissen ist, kein Bänderriss, sondern nur eine Zerrung. Und weil es halt so aufs Wochenende zuging, konnte ich dann auch nicht mehr zum Arzt gehen. Und ich denke, ich werde mich nachher nochmal kurz durchchecken lassen in meiner Hausarztpraxis. Ja, dann habe ich wieder ganz viel Zeit, mich da reinzusetzen und im Wartezimmer zu stricken, wenn ich da keinen Termin habe, muss ich tierisch lange warten. Und wenn ich einen habe, muss ich auch tierisch lange warten. Deswegen habe ich es mir bei denen echt ein bisschen abgewöhnt, vorher einen Termin zu vereinbaren, weil es ist ja eh fast egal. Ja, da werde ich mir das dann nochmal zur Sicherheit abklären lassen, dass wirklich nichts kaputt ist. Mir geht's inzwischen wieder ganz gut. Aber ich lag halt wirklich den ganzen Samstag mit hochgelegten Beinen und habe mit meinem tollen Tablet Internet gelesen. Und Sonntag habe ich auch noch ganz viel gelesen und Freitag, Nachmittag, Abend sowieso. Ja, und inzwischen ist es, wenn ich mal hier so ha, auf Holz klopfe, ist es fast wieder gut. Also ich merke so im Ruhezustand und beim Gehen sogar gar nichts. Aber wenn ich mich, wie ich das halt gerne mache, auf meinen einen Knöchel setze, dann merke ich, dass er das noch nicht verträgt, dass ich mich mit dem Hintern auf meinen Knöchel drauf, auf meine Ferse setze. Ja. Und heute Abend gehe ich zum Dead Can Dance Konzert. Juhu! Und ich hatte ja schon gedacht, ich muss da mit Krücken hingehen. Aber so wie es aussieht, kann ich mir dann halt einfach einen kleinen Stützverband machen und dann ohne Krücken dahin gehen. Und darum bin ich auch total froh. Und ich denke, es gibt auch Sitzplätze auf diesem Konzert. Ich bin ja jetzt nicht so der Fan von Sitzen bei manchen Konzerten, aber in Anbetracht meines Knöchels werde ich den Sitzplatz wahrscheinlich dann dankbar in Anspruch nehmen. Ja, was ich auch gerade wirklich toll finde, ist das Internet und so soziale Netzwerke. Ich habe mir mal für solche Gelegenheiten Arnika Globuli gekauft und ich wusste nicht genau, welche Potenz ich da nehmen soll, so homöopathischer Kram. Und auf diesen Globuli-Päckchen steht ja auch nie drauf, wie man die nehmen soll. Ja, und dann habe ich einfach bei Facebook gefragt, hallo, liebe, wer sich auskennt mit Homöopathie, ich habe hier die und die Globuli, wie soll ich die denn am besten nehmen? Und dann hatte ich, glaube ich, keine 20 Minuten später eine coole Anleitung von mehreren Leuten gekriegt und konnte dann so, da war ich dann im Bilde. Das ist echt super. Also der Internet-Joker ist schon ganz klasse. Ja, und deswegen war es auch nicht so schön, als ich, glaube ich, Freitagabend, Nacht, da saß und auf einmal das Internet ausgefallen ist. Und wir haben jetzt von der Drossel kommen, dieses 50.000er DSL, also so ein relativ schnelles, so Glasfaser ist das, glaube ich. Und die haben wirklich alle paar Wochen Ausfälle, wo dann mal das Internet einen Tag nicht geht oder auch ganze 2 Tage nicht, ruft man die Störungsstelle an, dann sagen sie ja so, es ist eine Großstörung, bla bla, wir haben voraussichtliches Ende in 2 Tagen. Und es wurde mir jetzt auch wieder gesagt und ich dachte mir, na toll, jetzt liege ich im Bett, leg mein Bein hoch und will das kompensieren, indem ich mal die ganzen tollen Artikel im Internet lese, zu denen ich sonst nie komme, dann ist das Internet weg. Aber zum Glück hatten sie es dann nach 2 Stunden wieder behoben und diese 2 Stunden konnte ich dann irgendwie auch schön damit verbringen, mich mit meiner Freundin Esme am Telefon über alles Mögliche und Stricken und überhaupt zu unterhalten. Ja. Also toi, 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 dass der Knöchel wieder fitter wird, bevor ich noch die komplette Wagnisdebatte durchgelesen habe. Und ich, ja, ich hoffe, dass ich heute ein gutes Dead Can Dance Konzert erleben kann. Und damit bin ich heute schon wieder am Ende von meinem Podcast. Und naja, wird mir hier angezeigt, dass ich gerade eine Stunde Aufnahmezeit erreicht habe. Das ist, glaube ich, schon wieder so eine Art Rekord. Und hoffe, es war nicht zu langatmig und langweilig für euch. Und ich wünsche euch dann einfach eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und Today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.